Hey, herzlich willkommen zurück zu Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und ich habe dir das Intro verkackt.
Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.
Ja, eigentlich soll es ja weitergehen mit der zweiten Säule von meinem Vier-Säulen-Modell des Geheimnisses eines erfolgreichen Podcasts. Die Sache ist aber die, ich habe diese Woche in der Praxis so viel gearbeitet, dass ich das nicht hingekriegt habe, mich darauf vorzubereiten. Und das kriege ich so aus dem Stegreif auch nicht hin. Das will ich auch gar nicht aus dem Stegreif hinkriegen, weil ich das schon richtig vorbereiten möchte. Deswegen gibt es diese Woche die zweite Säule noch nicht, aber in der nächsten Woche mit Sicherheit, dafür umso doller. Aber nichtdestotrotz gibt es diese Woche neuen Content, und zwar hatte ich die Möglichkeit, mit dem Markus Meurer vom Lifehacks Podcast zu plaudern. Wir hatten uns verabredet für ein Doppelinterview, ich bei ihm, er bei mir, und wir haben dann extrem coole Zeit verbracht, extrem gute Zeit, wie ich fand. Wir haben über alles Mögliche geplaudert, auch über das digitale Nomadentum, aber auch über Podcast-spezifische Dinge, wie zum Beispiel, wenn man als Unternehmen Podcasts einsetzt, welche Rolle für den Markus Podcasting spielt, welche Vorteile es hat. Wir haben darüber gesprochen, wie man gute Interviewpartner an Bord bekommt. Wir haben darüber gesprochen, wie man diesen unsagbar guten Erfolg von Markus nachbauen kann mit seinem Podcast. Und noch eine Menge mehr Sachen. Und ich will jetzt gar nicht so viel drumherum reden. Wir starten einfach in das Interview mit Markus Meurer und mir, Markus vom Lifehacks Podcast. Viel Spaß dabei. Okay, hallihallo. Schön, dass ihr wieder am Start seid, liebe Podcast-Helden. Ich bin hier am Start mit dem Markus Meurer von Lifehacks, vom Lifehacks Podcast. Und Markus ist digitaler Nomade. Was es ist, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Aber erstmal schön, dass du da bist, Markus.
Ja, cool, dass ich am Start sein darf.
Ja, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben im Vorfeld ja auch schon ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Wir haben ein bisschen geplaudert. Wir haben gemerkt, wenn ich das so sagen darf. Wir haben gemerkt, so, da stimmt die Chemie zumindest so im Ansatz. Alles Weitere wird sich zeigen. Vielleicht magst du mal so über dich etwas erzählen, Markus. So, wer bist du überhaupt? Was machst du so? Und ich glaube, damit können wir einsteigen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Markus, digitaler Nomade und Online-Unternehmer. Bin vor gut 3 Jahren aus meinem 9-to-5-Leben ausgestiegen, habe quasi meinen Job gekündigt, weil ich keinen Bock mehr hatte, jeden Tag in einem Office zu sitzen und für jemand anderen zu arbeiten. Ich fühlte mich einfach eingeschränkt so in meiner Kreativität und auch in der Power und in die ganzen Ideen, die ich mehr oder weniger nicht verwirklichen konnte. Und die Idee ist dann immer weiter gereift, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich selbstständig, nicht zuletzt, als ich dann in Berlin gewesen bin und in verschiedenen Startups gearbeitet habe, in einem Corporate-Job und gesehen habe, so, was haben die anderen drauf, so mit denen ich zusammenarbeite, oder was haben auch die Founder drauf. Und irgendwann war ich dann so weit zu sagen, okay, ich traue mir das jetzt auch zu, ich mache den Sprung, ich kündige meinen Job und mache mich selbstständig. Und damals war die Idee aber noch, ich komme aus dem Online-Marketing-Bereich, eine Agentur zu gründen in Berlin und dann Kunden im Online-Marketing zu beraten, Kampagnen aufzusetzen, Analysen zu machen oder auch konzeptionell noch für die Kunden tätig zu werden.
Ja.
Das war der Plan und dann habe ich ihn auch umgesetzt, eine kleine UG gegründet. Und bevor ich dann in Berlin losgelegt habe, hatte aber meine Freundin, die schon immer mega von dem Reisevirus befallen ist, auch ihren Job gekündigt, um mal wieder auf Reise zu gehen. Also die Feli, meine Freundin, hat das immer so gemacht, dass sie 2 Jahre quasi irgendwo gearbeitet hat, festangestellt, Geld gespart hat, um dann wieder zu kündigen, ein halbes Jahr zu reisen oder ein Jahr und dann wieder 2 Jahre zu arbeiten, zu reisen, zu arbeiten, zu reisen.
Sehr cool.
Und also waren wir dann zu der Zeit beide ohne Job und hatten die Zeit und sie wollte quasi wieder ein Sabbatical machen und nach Asien gehen und ich habe gesagt, ich komme mit. Weil ich habe ja eh die Zeit und ich hatte schon immer Bock auf so eine weitere, längere Backpacking-Reise. Sie haben ja total viel von den Reisen erzählt.
Ja.
Ich selber war aber davor noch nie so viel unterwegs. Wir haben es geschafft, ein Jahr davor mal zusammen nach Afrika zu fliegen, ich glaube für 2,5 Wochen, nach Tansania. Und da sind wir auf den Kilimanjaro gestiegen.
Fett.
Das war schon ein krasses Erlebnis, aber es waren halt nur so normale 2 Wochen Arbeitnehmerurlaub, ne? Und ja, gesagt, getan, wir sind dann nach Asien, haben verschiedene Länder bereist, Thailand, Myanmar, Philippinen. Und auf den Philippinen kam irgendwann so die Idee, weil ich bin auch nicht so ein Typ, der ständig irgendwie nur chillen kann und gar nichts macht, warum versuchen wir nicht mal online unser erstes Geld zu verdienen, während wir reisen.
Okay, cool, ja.
Also es war null geplant, in diesen Lifestyle der digitalen Nomaden reinzugehen. Ich hatte davor noch nicht viel davon gehört oder gelesen.
Ja.
Das kam irgendwie so aus dem Innersten und dann...
Wann war das, wenn ich mal so frisch, fragen darf?
Das war Ende 2012.
Okay.
Als wir in Asien waren. So, und dann lag es eigentlich ziemlich nah, weil ich mich ja eh selbstständig machen wollte und Kunden im Online-Marketing beraten, dass ich versuche, die ersten Kunden quasi schon on the road zu bekommen und zu betreuen.
Ja.
Ich hatte schon über Xing und LinkedIn ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut. Es hatte sich auch rumgesprochen, dass ich ganz gut bin in dem, was ich mache. Und schon immer so Anfragen bekommen, ob ich nicht kleinen Startups oder Selbstständigen im Online-Marketing helfen kann,
ja,
an der Reichweite zu arbeiten und mehr Leads oder Sales zu generieren. Habe das dann auch schon mal versucht gehabt, am Wochenende so nebenbei zu machen, aber es hat nicht wirklich funktioniert, weil ich da nicht all in gehen konnte und dann trotzdem irgendwie noch arbeiten musste von Montag bis Freitag.
Klar.
Aber da war die Zeit dann reif und habe dann die Leute angesprochen, die mich damals schon quasi angefragt hatten und hatte auch relativ schnell den ersten großen Kunden. Und ja, da ging das los. Dann habe ich von unterwegs quasi den Kunden betreut, war auch ganz transparent und habe gesagt, ich bin jetzt mehrere Monate in Asien, aber ich habe kein Office, ich bin nicht nur Montag bis Freitag von 9 bis 6 oder 7 oder 8, je nachdem, wie lange man saß, erreichbar, sondern ich bin immer für dich da, online,
okay,
mehr oder weniger.
Ja.
Wir können skypen, wann immer du willst, wir müssen uns dann nur koordinieren, in welchen Zeitzonen man gerade ist. Das Coole ist, dass man in Asien vor der deutschen Zeit ist.
Also
man hat nicht das Gefühl, mal hinterher zu laufen. So, das hat man so ein bisschen in Zentralamerika oder so oder in Südamerika, wo wir jetzt letzten Winter 4 Monate unterwegs waren. Da stehst du dann auf und machst irgendwie dein Postfach auf und dann hast du da erstmal Millionen E-Mails und denkst so, shit, und dann bist du wieder auf Null, gehst pennen, stehst wieder auf und dann ist wieder alles voll.
Ja.
Aber insofern war es in Asien cool, hab den ersten Kunden bekommen, plus wir hatten so einen Reiseblog aufgesetzt für Familie und Freunde, wo wir einfach nur sagen, ey Leute, uns geht's gut, wir haben heute ein Moped geliehen, sind über die Insel gefahren, haben noch Eis gegessen, ihr hört morgen wieder von uns.
Ja.
So, da ging aber nicht viel drauf ab, das war auch ein kostenloses Theme drauf. Aber weil die Expertise zum einen bei mir vorhanden war, wie man so einen Blog professionalisieren könnte und groß machen kann und den Traffic auf den Blog kriegt und auf der anderen Seite die Feli, das mega Reisewissen hat und
ja,
schon so viel gereist ist, gerade im Backpacking-Ländern, dass wir gesagt haben, okay, sie macht den Content, ich mache die ganzen Optimierungen im Hintergrund, wir kaufen uns ein professionelles Team, haben uns, glaube ich, noch ein Logo designen lassen von einem Freund, früher aus der Corporate-Welt, von Stepstone, da hatten wir uns auch kennengelernt bei dem Startup. So, das waren halt so die beiden Dinger, die wir dann losgetreten haben, dass wir gesagt haben, wir machen Travel Lease ja richtig fett und wir nehmen die ersten Kunden im Online-Marketing, wo viele dann so ein bisschen Organisation und die Kommunikation mit den Kunden gemacht haben.
Ja, okay.
Und ja, das hat ziemlich schnell ziemlich gut funktioniert. Also ziemlich gut heißt, wir haben irgendwie die ersten Affiliate-Einnahmen über den Blog gemacht, über Amazon, ich glaube 4,36 Euro oder so.
Ja.
Da war ich die erste Abrechnung, das weiß ich noch, aber trotzdem haben wir gefeiert wie die Könige.
Ja, klar, natürlich.
Weil das ist so ein krasses Gefühl, wenn du irgendwie unterwegs bist und realisierst, so, du kannst während des Reisens Geld verdienen mit einem Kunden, der wo ganz woanders sitzt. Im besten Fall, was viele digitale Nomaden gerade zum Einstieg machen, ist, sind gerne in Asien unterwegs, in Thailand, weil da die Lebenshaltungskosten geringer sind als in Deutschland.
Okay.
Das ist das sogenannte Geo-Arbitrage. Das heißt, earn Dollar and spend Baht. Das heißt, du verdienst eine harte, gute Währung wie Euros oder Dollars und bist dann in Ländern, wo die Kosten dann nicht so groß sind wie in Thailand, wo man dann für Baht, das ist die Währung in Thailand, halt sein Essen kaufen kann.
Mega spannend, okay, cool.
Und genau das hat echt gut funktioniert. Ja, der Kunde war happy, der war zufrieden, hat dann noch 2, 3 andere Kunden dazu bekommen. Wir haben immer mehr Traffic auf den Reiseblog bekommen, haben ziemlich schnell das Keyword Packliste auf Platz 1 bei Google zum Ranken bekommen.
Cool.
Insofern hatten wir dann darüber auch ein Freebuy verknüpft und unsere Newsletterliste groß gemacht. Also wir haben eigentlich ziemlich gut gemacht von Anfang an, aber auch nur, weil wir uns bewusst an richtig guten, fetten Blogs in den Staaten orientiert haben.
Okay, ja.
Das heißt, in der deutschen Szene gibt es schon ein paar ganz coole Blogs, aber auch viele, viele Scheiß-Blogs, wo irgendwie gar nichts drauf abgeht und auch keine Leidenschaft drinsteckt.
Ja, ja.
Und man merkt einfach, das sind keine Blogs von Leuten, die daraus ein Business machen wollen oder Geld damit verdienen wollen.
Ja, ja, da höre ich den Vladi reden. Der, ja. Der, ja, genau. Also ein riesen Shoutout an den Vladislav Medikum Affenblog. Einer der Burschen, die das hier richtig gut machen hierzulande und da auch richtig was losgetreten haben. Mhm. Das Ganze mündete bei euch jetzt in so einer fetten Konferenz.
Ja, können wir da mal? Also, klar, also dann nochmal schnell, ich glaube, weil da ist so viel passiert in den letzten 3 Jahren. Dann waren wir in Asien unterwegs, haben gemerkt, cool, das funktioniert, haben geguckt, gibt es noch mehr Leute, die diesen Lifestyle leben oder gibt es überhaupt einen Namen oder einen Begriff für? Und sind dann auf andere Blogs aufmerksam geworden, die meisten halt aus dem Ausland, von Amerikanern oder Neuseeländern, Australiern, die das schon machen.
Ja.
Die Szene war aber noch nicht so groß wie jetzt. Und es gab auch 2, 3 deutsche Leute, die es gemacht haben, wie zum Beispiel Tim Schimoy oder Kolibisowski oder der Sebastian Cannabis. Und mit denen haben wir uns dann ziemlich schnell connected, als wir zurück nach Berlin gekommen sind im Sommer, als das Wetter wieder gut war in Berlin.
Ja.
Wir machen es eigentlich jetzt die ganze Zeit, wir folgen mehr oder weniger immer der Sonne. Haben wir uns mit den Leuten getroffen in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Und ich glaube, wir waren ungelogen 8 Leute oder 10 Leute aus der deutschen digitalen Nomadenszene.
Okay.
Und genau dieses Treffen gab es jetzt lustigerweise zu unserer Konferenz, glaube ich, im 3. Jahr jetzt wieder im Sommer auf dem Tempelhofer Feld. Da waren es knapp 200 oder so.
Wahnsinn, okay.
Also das ist erstmal fett gewachsen. So. Und dann haben wir uns erstmal ausgetauscht und gesehen, so, es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die an einen herangetragen werden. So gerade bei Feli und mir war es so, dass wir sehr progressiv und sehr öffentlich damit unserem Lifestyle gegangen sind, gerade auf Facebook, und haben gesagt, so sieht das aus, das funktioniert, wir machen das.
Ja.
Es gibt kein Zurück mehr. Und dadurch, dass in Deutschland die Uhren oder die Menschen doch noch sehr konventionell und konservativ unterwegs sind, hat das ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, waren dann relativ schnell auch in den Medien irgendwie drin, dass sie von Zeitungen angefragt haben für Interviews, oder wir waren auch bei Stern TV im Studio live dabei und so.
Also ich muss einmal kurz dazwischen für die Zuhörer, also der Markus hat auf seiner Seite eine Menge cooles Zeug, was Feli und er gemacht haben über die letzten Jahre. Ich weiß, dass ich den Markus jetzt stresse, weil er mir alles erzählen will, und das ist auch richtig so. Aber ich mache eine super Zusammenfassung, beziehungsweise ich werde alles verlinken in den Shownotes, und ich kann euch versprechen, es ist wirklich mega spannend. Und ich würde gerne stundenlang noch zuhören, aber wir sind natürlich leider ein bisschen begrenzt durch den Podcast. Wir können es ja nicht ausufern lassen. Aber jetzt habe ich dich genug unterbrochen, sorry. Also ihr wart in Berlin, es waren dann schon ein paar Jahre später waren es 200 bis 300 Leute auf dem Tempelhofer Feld, hast du gesagt?
Tempelhofer Feld, ja, ist so ein kostenloses Meetup, was wir da geschmissen haben, genau.
Sehr geil.
So, und dadurch, dass wir dann halt öffentlich waren, haben uns immer mehr Leute angeschrieben, gefragt, ich will das auch. So, und das sind aber dann immer die gleichen Herausforderungen.
Mhm.
Womit verdiene ich mein Geld? Was sind meine Skills? Was könnte ich anbieten?
Ja.
Was mache ich mit der Versicherung zu Hause? Gerade für die Deutschen immer ganz wichtig. Was mache ich mit Steuern? Die ganzen organisatorischen Sachen, über die man sich eigentlich als letztes Gedanken machen sollte. Was mache ich mit meiner Wohnung? Was sind coole Länder zum Reisen? Was für Hardware brauche ich?
Ja.
Was mache ich, wenn das Internet mal nicht funktioniert? Wie gehe ich mit meinen Kunden um? Wie kriege ich die ersten Kunden?
Ja.
Was mache ich mit meiner Freundin, Freund, wenn die vielleicht noch einen konventionellen Job haben? Also da gibt es mega viele Challenges und Herausforderungen. Haben die auch immer gern beantwortet per E-Mail dann.
Mhm.
Mittlerweile machen wir kostenlose Hangouts einmal pro Monat.
Cool.
Die Leute uns alle Fragen dieser Welt stellen können. Und haben dann gemerkt, da ist ja irgendwie eine große Nachfrage, und überlegt, warum machen wir nicht ein Meetup im Beta-Haus mit 20, 30 Leuten, war glaube ich der Raum, den wir angefragt haben.
Mhm.
Und wir stellen uns einfach nach vorne auf die Bühne und beantworten alle Fragen, sind transparent, sind authentisch und sind für die Leute da. Und das war so die erste Idee zu dieser Konferenz.
Mhm.
Und haben das eigentlich dann auch ziemlich lean geplant, sprich nach dem Lean-Startup-Prinzip. Was heißt, also wir sind ein großer Fan von Bootstrapping und Lean-Startup-Approach. Das heißt, man versucht mit wenig Kosten und Aufwand und Zeit möglichst schnell an den Markt zu gehen, um das Produkt zu testen, also ziemlich unkompliziert zu arbeiten und nicht halt irgendwie das perfekte Konzept an einem Flipchart auszuarbeiten und 1000 Businesspläne zu schreiben, erstmal Geld einzusammeln.
Bin ich ganz bei dir, ja.
Und das hat ganz gut geklappt. Deshalb haben wir halt diesen kleinen Meetingraum angefragt, und das Logo, weiß ich noch, war ein Platzhalter von dem Seam, was ich für $5 auf Seam Forest gekauft habe. Das ist jetzt immer noch unser Logo.
Geil.
wo die Leute dann kommen und sagen, habt ihr da so eine krasse Kreativagentur oder so, das ist, der Name ist so cool, das Logo auch. Und dann ist alles eigentlich ziemlich easy.
Sehr cool.
Wenn man sich keinen großen Kopf macht.
Ja.
Aber da muss man auch erstmal hinkommen in das Mindset. Aber das ist eine andere Geschichte, wie das dann passiert ist. Da kann man vielleicht nochmal eine Folge machen.
Ja, klar,
auf jeden Fall haben wir das dann ausgerufen, das Event, und das haben wir, glaube ich, gelauncht. Da waren wir in Belize, auf einer kleinen Karibikinsel namens Key Corca, und haben dann einfach die Anmeldung aufgemacht, und nach 20 Minuten waren alle Tickets weg.
Hammer!
Wir dachten so, shit, was geht denn hier ab? Und ich habe dann versucht, mit Betahaus zu skypen, mit dem Eventmanager, weil das Momentum war in dann ja gerade auf unserer Seite und die Leute wollten unbedingt zu den X noch mehr Tickets haben und hat dann mit dem Pair geskypt und dann haben wir noch einen größeren Raum gekriegt, noch einen größeren Raum. Am Ende hatten wir dann so die ganze Etage. Das meiste, was sie uns geben konnten, das waren, glaube ich, 180 Plätze oder knapp 200.
Ja.
Und das war aber dann auch nach 3 Tagen ausverkauft.
Sehr geil, sehr geil.
Es war sehr cool. Die Scheiße war nur, wir hatten das falsch kalkuliert und dadurch, dass dann alle Tickets quasi zum Early-Bird-Preis rausgegangen sind. Wir haben das nach Monaten gemacht, von dann bis dann Early-Bird und dann kommt der Normalpreis und dann so, das kommt dann ungefähr hin. Waren wir erstmal fett im Minus. Auf der anderen Seite hat man eine coole Story zu erzählen.
Ja, sehr geil.
War dann so Marketing-Budget mehr oder weniger.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine gute Story für Kunden, wenn die sich mal mit einem unkonventionellen Thema nach draußen wagen. Nicht zu lange Early Bird.
Nee, auf keinen Fall. Wir machen jetzt immer noch Early Birds, aber nicht zu lange, wie du sagst. Wir grenzen das jetzt nach Kontingent. Also es gibt ein bestimmtes Kontingent. Wir machen jetzt mittlerweile sogar auch Crazy Birds, je nachdem, wo wir unterwegs sind. Das ist so eine Strategie, um möglichst schnell den Break-Even zu schaffen. Bei fetten Events geht man auch ganz gut Vorleistungen. Je größer man wird, mittlerweile sind wir bei 500 Leuten. Bei unseren Events musst du ja dann auch das ganze Teilnehmermanagement-System bezahlen, du musst die Location bezahlen, du musst die Speaker bezahlen, du musst das Catering bezahlen. Also alles immense Kosten, wo du dann auch Vorauszahlungen machen musst. Und deshalb versuchen wir dann möglichst schnell den Plus, Minus, Null zu kommen. Und dadurch gibt es dann immer so krasse Early-Bird-Aktionen. Mittlerweile glauben die Leute uns auch, dass wir irgendwann ausverkauft sind. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, denen zu erklären, es gibt echt keine Tickets mehr.
Ja, klar.
Aber deshalb funktionieren die ganzen Aktionen jetzt gerade im Moment umso besser.
Hat gesagt, ihr wollt es doch verarschen. Am Ende haut ihr die nochmal raus, irgendwie für teuer Geld, ne?
Genau, okay. So ist das. Gerade die Deutschen sind sehr skeptisch.
Ja. Okay, wie ist denn so die Gewichtung in der Szene? Du hast es gerade am Anfang mal gesagt, da wart ihr dann irgendwie in Berlin mit 4, 5 Leuten aus der digitalen Nomadenszene. Gibt es denn da irgendwelche Länder, die da weiter sind als wir, oder irgendwie sind die Amis da weiter als wir, dass die da irgendwie eher zu sehen sind, oder welche Länder sind da vertreten so in der Szene?
Ja, also komischerweise die Amis gar nicht so.
Okay.
Was viele gar nicht wissen, ist, dass die wenigsten Amerikaner überhaupt einen Reisepass haben, um rauszukommen.
Okay.
Und werden halt da so bearbeitet, dass Amerika so der Nabel der Welt ist, der Mittelpunkt, und viele wissen gar nicht so, dass es noch andere Länder gibt oder dass es wert ist, irgendwie aus Amerika rauszugehen, wenn du so tief im System drin bist.
Na,
aber die reisen, die sind ziemlich cool drauf, die sind total weltoffen, die sind freundlich, die sind nett. Und wir haben jetzt vor 2 Wochen in Berlin unser erstes internationales Event gemacht, die DNX Global, Digital Nomad Konferenz. Und mittlerweile machen wir dann neben dem Main Event, wo es dann Talks gibt von Speakern, auch noch einen Workshop-Tag davor. Und um unsere Konferenz herum sind noch 1000 Meetups entstanden. Und wir hatten Leute aus 34 verschiedenen Ländern in Berlin.
Sehr geil.
Und also es gibt natürlich viele Deutsche, weil wir in der glücklichen Lage sind, als Deutsche richtig viele Länder bereisen zu können, ohne krasse Visa-Bestimmung. Ich glaube, wir sind sogar auf Platz 2 weltweit von den Ländern, denen es am besten geht, was das Reisen in andere Länder angeht.
Okay. Aha.
Von daher ist eigentlich echt dilettantisch, wenn man nicht noch als Deutscher mehr reist und auf Reise geht oder sich selbstständig macht, gerade auch das soziale Netzwerk, wo man hier sehr weich fällt. Mhm. Aber es ist halt schwer, weil man hier sehr konservativ erzogen wird und das ganze System ziemlich viel Druck auf einen ausübt, dass man doch bitte in einen gesicherten, Anführungsstrichen, normalen Job geht.
Ja.
Aber gut, es sind viele Deutsche, die man on the road trifft. Es sind aber auch immer mehr Spanier, Italiener, Franzosen, Australier, also echt bunt gemischt.
Ja.
Würde jetzt gar nicht sagen, dass es da eine Nation gibt, die so Vorreiter ist. Es gab ein bestimmtes Buch, was die Szene sehr beeinflusst hat, von Tim Ferriss, die 4-Hour Work Week.
Ja.
Die kam 2007 raus. Und danach gab es leider aber viele spammige Seiten, die dann quasi dieses Selling the Dream, die dann so das Bild am Strand verkauft haben mit einem Cocktail. Man hat passives Einkommen und muss eigentlich selber irgendwie kaum noch arbeiten oder gar nichts mehr machen. So. Und das, damit haben wir dann heute auch noch viel zu kämpfen, dass man sagt, so ist auf keinen Fall und die 4 Stunden. Also ich kenne keinen bei uns in der Szene, der nur 4 Stunden die Woche arbeitet.
Ja, es ging ja auch, glaube ich, dem Tim auch nur um das Bild an sich. Ne? Dieses Mindset mal in den Kopf zu kriegen, glaube ich. Ne? Und das haben manche auch einfach für bare Münze genommen und wundern sich, dass sie scheitern. Ne? Verrückt.
Ja. Also das ist echt ein cooler, smarter Typ und dem hat die ganze Bewegung viel zu verdanken. Und ich kenne auch keinen, der noch produktiver und mehr Output hat als Tim Ferriss. Und der arbeitet sich wirklich den Arsch ab.
Richtig.
Insofern war das so der erste Trigger. Dann gab es, glaube ich, so einen riesen Hype und dadurch, dass es dann so viel schrottige Internetseiten gab, ist ja auch schnell wieder abgeflaut und ich schreibe auch gerne regelmäßig auf Medium und veröffentliche jetzt auch oder habe einen Artikel veröffentlicht, dass es halt nicht mehr dieser Hype ist, dieses Digital Nomad Movement, sondern dass es wirklich eine nachhaltige Bewegung ist, das sustainable ist und dass wir jetzt da sind und wir gehen auch nicht mehr weg. Und das ist das Coole.
Sehr geil. Ich habe bei Facebook letztens gesehen, dass du im Interview warst. Das ist jetzt ein schöner Übergang. Du warst bis interviewt worden zum Thema. Ist der Markus Meurer der Vorreiter in der Szene? Ist er sogar der Leader dieser Szene? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das müssen andere beeinflussen, ob ich dann Leader bin oder so. Als Konferenzveranstalter ist man nochmal eine Metaebene drüber über so der ganzen Industry. Insofern haben wir da auch eine gewisse Leuchtturmfunktion. Ja. Dessen sind sich Feli und ich uns auch sehr bewusst. Gerade auch, weil wir mehr oder weniger die Speerspitze sind und echt in krassen Ländern unterwegs sind und von da arbeiten. Beispielsweise in El Nido, so ein kleines Fischerdorf, da gibt es bis 4 Uhr nachmittags keinen Strom. Okay. Du musst dir dann zwischendurch einen Mango-Shake kaufen, dann schalten die den Generator kurz an und dann kannst du wieder deinen Laptop aufladen und so.
Super cool.
Und da haben wir damals zum Beispiel Travelease ja von gelauncht, auf einer mega kleinen Modemleitung oder so. Und dann Bit für Bit hochgeschoben auf den Server. Das funktioniert alles, wenn man will.
Ja.
Haben wir damit kein Problem. Ja. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir alle gerade eine riesen Verantwortung haben, weil es ja gerade so diese Transformation in was Nachhaltiges macht. Ich denke mal, das wird ein fester Bereich der Arbeit der Zukunft sein oder auch ein immer wichtiges Asset für die Unternehmen bei Gehaltsverhandlungen oder so. Die Leute, die wollen nicht mehr, gerade jetzt die Generation Y, die wollen nicht mehr das fette Auto, die wollen nicht mehr noch eine Gehaltserhöhung oder so einen langen Jobtitel haben. Die wollen einfach mehr freie Zeit, um sich selbst verwirklichen zu können und dann vielleicht mehr ortsunabhängig arbeiten zu können. Und die Firmen, die das verstehen, die ersten Firmen, die kommen jetzt auch schon auf uns zu und sagen, ey, irgendwie läuft da gerade was schief. So, wir kriegen die Leute nicht mehr, die Talente. Was könnt ihr uns irgendwie helfen? Was wollen die Leute überhaupt haben? Und was witzig ist, selbst die Bundesregierung ist jetzt auf uns zugekommen, ob wir nicht mal bei Podiumsdiskussionen über Future of Work mitmachen wollen und so. Also bewegt gerade in Deutschland, verstehen die, glaube ich, auch so langsam, was da abgeht.
Also ich hab gestern noch im Radio gehört, selbst gab es so ein paar CDU-Politiker, die gesagt haben, wir wollen das so machen wie die Holländer. Wir wollen das Recht auf Homeoffice. Finde ich total geil.
Sehr geil ist das, was da in Holland passiert. Genau, es ist so eins der ersten Länder, die das irgendwo verschriftlicht haben, dass man grundsätzlich ein Recht auf Homeoffice hat. Wir können die Unternehmen das dann umsetzen. Das, glaube ich, nochmal liegt an meinen Unternehmen. Aber es sind alles wichtige und gute Zeichen, die da gerade passieren, dass wir ernst genommen werden, dass das richtig gute Talente bei uns in der Szene sind, weil ich sag mal, wer es schafft, an den geilsten Orten der Welt, wie jetzt in der Karibik, wo ich jetzt mit Philly unterwegs war im Winter, sich trotzdem zu fokussieren und produktiv zu sein, der hat echt einen sehr starken Willen und der muss ein gutes Mindset haben und überhaupt Geld verdienen zu können, muss man auch smart zu sein online. Insofern sind das gute, richtig begehrenswerte Leute und die Unternehmen wären schön doof, wenn die nicht versuchen würden, an diese Leute ranzukommen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Um zu so einem Punkt zu kommen, wie ihr, dass ihr andere Menschen, ich sag mal, auf eine gute, positive Art und Weise beeinflusst. Auch vielleicht ein bisschen Vorbild seid durch eure Positionierung, durch eure Erfahrung, durch eure coolen Reisen, die ihr gemacht habt und natürlich auch ein Stück weit auch vielleicht tatsächlich die Vorbilder, die Leader seid. Ihr braucht eine gewisse Reichweite, ihr braucht eine gewisse Sichtbarkeit da draußen und da würde ich gerne mal einsteigen zum Thema Podcasting, weil das ist ja auch das, was die Leute so interessiert, die jetzt hier zuhören. Die interessieren sich für dich und für euch, keine Frage. Die wollen natürlich auch wissen, wie zum Henker hat der Meurer das geschafft, dass der von 0 auf 1 in Wirtschaft gegangen ist. Da kommen wir aber gleich zu. Aber vielleicht erstmal, wie bist du denn als Mensch, als Person überhaupt zum Podcasting gekommen? Hast du irgendwas gehört oder wie ist das gewesen?
Ja, wie gesagt, orientieren wir uns gerne und oft an der amerikanischen Szene, gerade wenn es darum geht, online Geld zu verdienen, Reichweite aufzubauen. Wie generiert man coolen Content, der von selbst geteilt wird? Dieser Gedanke Sharing is Caring oder dieses Giving over Delivering, das versuchen wir wahrscheinlich immer auf den Events noch mal ein bisschen mehr den Leuten zu geben, als das, was dann auch wirklich erstmal auf der Seite steht. So, dadurch machst du die Leute viel fröhlicher und die schreiben dann von selbst, wie cool die Experience auf deinen Events war. Oder dass man halt die ganzen Infos for free raushaut, wie beispielsweise Pat Flynn, an dem ich mich dann bei meinem Podcast orientiert habe, wie man einen Podcast aufsetzt oder so. Das kommt eh zurück. Das kommt um ein Vielfaches wieder zurück oder die kostenlosen Hangouts, die wir machen. Ja. Oder dass wir uns Zeit nehmen für jeden Einzelnen, der irgendwie Fragen zu dem Lifestyle hat oder so. Das vergessen die nicht. Und irgendwann kommt der Tag, wo du mal was brauchst oder so. Und dann sind die Leute für dich da. Ja. Und genau da sind die Amis halt sehr gut, gerade leider im Vergleich zum Deutschen. In der SEO-Szene, wo ich herkomme, war es leider nicht so, dass die Leute da sehr supportive waren. Und jeder hatte irgendwie selber eine kleine Agentur. Ne? Das Wissen kannst du dir einkaufen bei mir und so.
Ja.
Und deshalb ist das so cool, was gerade bei uns in der Szene abgeht. Ja, wir haben uns da orientiert. Und es ist harte Arbeit. Ich meine, jetzt für das internationale Event mussten Feli und ich quasi wieder von null anfangen. Klar, in Deutschland kannten uns die Leute. Das Coole war, wir hatten dann schon Media-Coverage und konnten dann bei den internationalen Speakern zeigen, wir können die Events. Guck mal, wir haben Videomaterial von unseren Events, wir haben Bilder, die Leute sind happy. Aber um die Reichweite aufzubauen, haben wir dann auch wieder angefangen, nach Gastbeiträgen zu fragen, haben gefragt, ob wir nicht mal auf den Podcast kommen können, ob wir dann ein Interview machen können.
Ja.
Ich habe angefangen, auf Englisch zu schreiben, auf Medium meine Gedanken. Am Anfang hatte ich da irgendwie ein Like oder zwei Follower, mein Bruder und meine Mutter oder so. Wie ganz am Anfang, als wir in Deutschland angefangen haben.
Ja.
Und Leute, die uns jetzt sehen, denken, ja, okay, ist ja easy, die haben ja die mega Reichweite. Aber selbst ein Pat Flynn oder ein Tim Ferriss oder halt Feli und ich, wir haben auch mal bei null angefangen und ich habe jeden einzelnen Typen genervt. Und kannst du nicht bitte hier das mal teilen oder uns ein Like geben? Oder als ich jetzt mal einen Podcast gestartet habe, habe ich mir da auch den Arsch aufgerissen und jeden einzelnen angeschrieben von meinen Kumpels, kannst du mir vielleicht eine Bewertung auf iTunes geben, wenn dir das gefällt.
Ja.
Es wird einem halt nichts geschenkt und ja, es ist harte Arbeit, so eine Reichweite zu bekommen.
Ja. Und generell zum Podcasting, hattest du schon mal irgendwie...
So eine zweite Frage. Ja. genau, generell, weil wir uns da bei den Amis so orientieren, bin ich dann auch relativ schnell auf so Leute wie Pat Flynn aufmerksam geworden, der glaube mittlerweile zwei Podcast-Shows hat, Ask Pat und zwar Passive Income. Tim Ferriss macht einen ziemlich erfolgreichen Podcast, die ich dann auch regelmäßig gehört habe, als ich auf dem Fahrrad war oder beim Fitness oder abends im Bett oder so. Und in Amerika geht es ja gerade mega ab. Der Barack Obama war ja letztens, glaube ich, auf einem Podcast bei in der Garage bei einem privaten Podcaster. Dann war Arnold Schwarzenegger auf dem Podcast bei Tim Ferriss. Also man merkt so, Podcasting kommt gerade da mega krass im Mainstream an. Die Leute verdienen auch schon richtig viel Geld damit. Und ich dachte, für mich ist es genau das richtige Tool, weil ich A, ein großes Netzwerk habe von Leuten, die mega spannend sind, auch für andere. Ich connecte immer gern Leute so untereinander und werden dadurch dann auch wieder immer mehr Leute kennen und gerade durch die Konferenz kommen ja auch viele auf mich zu.
Ja.
Und dachte, ich unterhalte mich regelmäßig mit den Leuten über irgendwelche spannenden Sachen und dachte, warum lässt du nicht einfach ein Tool mitlaufen und nimmst das auf und machst daraus einen Podcast und interviewst die Menschen.
Mhm,
versuchst dadurch dann noch mehr Menschen zu erreichen, zu motivieren und zu inspirieren.
Ja. Also quasi das Ziel, also das große ganze Ziel, bleibt weiter natürlich bestehen und nutzt jetzt aber ein anderes oder ein neueres Medium, um dieses Ziel zu erreichen, nämlich andere Menschen zu helfen, andere Menschen zu motivieren und ja zu beflügeln, dieses Leben zu führen.
Ja, also das ist ja alles kumulativ. Ich würde sagen, das ist einfach noch ein weiteres Reichweitensteigerung. Ich auch noch YouTube-Videos auf Travelisa zum Beispiel, schreibe regelmäßig auf Facebook. Mhm. Ich mache meine Medium-Posts, ich teile viele Sachen. Aber Podcast ist natürlich echt ein cooles Tool, weil wenn sich jemand zweimal die Woche, ich bin da ziemlich ambitioniert jetzt reingestartet, versuche jeden Montag und Freitag eine Folge live gehen zu lassen, was echt sportlich ist. Aber wenn die Leute sich dann einmal dran gewöhnen, Montag und Freitag kommt immer eine neue Lifehacks-Folge und hören dich eine knappe Stunde auf dem Ohr, dann fassen die natürlich auch Vertrauen und merken ja auch, was du machst. Und das ist dann alles relativ ziemlich authentisch, wenn du zwei Stunden pro Woche darüber redest, was du machst und was so passiert.
Ja. Was sind denn für dich Jetzt mal, du hast es gerade schon gesagt, das ist jetzt irgendwo ein Vorteil, dass die dich jetzt auch reden hören und so. Was sind denn für dich so im Vergleich zu einem Blog absolute schlagkräftige Argumente pro Podcast?
Also mir macht es erstmal mehr Spaß, mir persönlich, als irgendwie mir die Finger wund zu schreiben. Das mache ich auch ab und zu, aber da muss ich irgendwie in einem richtigen Mindset sein, im Flow. Und ich merke es ja bei Feli, wie sie sich dann auch selber bei ihrem Travel-Blog unter Druck setzt, so wieder was Neues produzieren zu müssen. Und ich finde, beim Podcast ist halt einfacher, mir selber fällt es einfach, mit Menschen zu sprechen und das dann aufnehmen zu lassen. Ich habe ja im Hintergrund dann auch ein Team aufgebaut, die dann den Podcast bearbeiten und mastern und transkribieren, unter anderem mit dir, Gordon, was echt richtig gut funktioniert. Und ich bin da, haben jetzt einen richtig guten Workflow aufgebaut, sodass ich nur noch die Folge in Dropbox reinlegen muss und meine virtuelle Assistentin quasi sich um alles andere kümmert und dann montags und freitags der Podcast live geht.
Und was klingt deine Stimme fett, hä?
Ja,
ja, cool. Das mit dem Workflow ist natürlich etwas, was, das ist natürlich auch ein Luxusding, jetzt mit einem VA zu oder mit einer VA zu arbeiten und einem Tontypen, ist natürlich auch ein Stück weit Luxus. Wenn du dich jetzt nochmal so reinversetzt in jemanden, der vielleicht dieses Netzwerk noch nicht hat, vielleicht auch noch nicht diese Reichweite an potenziellen Interviewpartnern, das ist nämlich ein Thema, was ich bei dir sehr spannend finde. Du hast extrem geile, verschiedene Leute da am Start. Die sind bei dir, weil die dich kennen, irgendwie, weil die zu deinem Netzwerk gehören. Was wären denn so Tipps von dir, jetzt so gerade betrachtet, so aus der Newbie-Sicht, weil so lange bist du ja noch nicht dabei, obwohl du extrem erfolgreich bist. Was sind denn so, ich sag mal, so Mindset-Tipps, die du angehenden Podcastern mitgeben würdest?
Ja, als allererstes machen. Einfach mal anfangen. Wie gesagt, die Anleitung und die Tutorials und auch Facebook-Gruppen, wie beispielsweise deine Podcast-Heldengruppe. Die Ressourcen sind überall kostenlos im Netz verfügbar. Man muss nur einfach mal anfangen, man muss sich da reinfuchsen. Das war bei mir auch viel Arbeit, ehrlich gesagt, aber es hat sich absolut gelohnt. Also Punkt 1, anfangen, irgendwas zu machen. Und Punkt 2, wenn man das so machen möchte wie ich, vielleicht regelmäßig Interviews mit spannenden Leuten führen möchte, dann wäre mein Tipp, die einfach anzuschreiben und anzufragen für den Podcast, weil jeder fühlt sich mehr oder weniger geehrt, wenn er angefragt wird zu einem Interview. Selbst ich mache immer noch gerne Interviews auf anderen Medien und denke, klar, also meine Message ist so wichtig und ich stehe da so 100% hinter, dass das alles hilft und ich gerne bereit bin, überall auch Interviews zu geben.
Sehr cool, ja, okay.
Und ja, das Dritte, was ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass man stick to it. Also wenn du eine gewisse Regelmäßigkeit dann für dich planst, also man muss ja nicht so ambitioniert sein, dass man zweimal pro Woche regelmäßig was veröffentlicht, aber wenn man sagt, einmal pro Woche oder zweimal pro Monat reicht, glaube ich, auch aus, aber du brauchst irgendwie eine Konstante für die Leute, dass sie wissen, ah cool, okay, dann kommt wieder eine neue Folge.
Ja.
Und ich glaube, das fällt bei vielen dann auch irgendwann hinten über.
Ist es dann irgendwann ist das ein aufregendes Ding am Anfang und dann fällt es hinten rüber? Was glaubst du, woran das liegt? Oder ist es die Arbeit, die auf einmal mehr wird?
Ja, ich glaube, dass viele das unterschätzen und gerade am Anfang, klar, ist auch mega spannend, aufregend, wie alles, wie zum Beispiel eine neue Beziehung mit einer Frau oder mit wem auch immer.
Ja.
Da hängt der Himmel voller Geigen und alles ist cool so und auf einmal denkst du, ah, okay, ich muss schon wieder eine Podcast-Folge aufnehmen und dann wird es halt immer schwerer. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied. So, wer da das Standing hat und das Durchhaltevermögen und weiter dranbleibt und das durchzieht, der wird letzten Endes erfolgreich und die anderen nicht.
Ja. Was ist denn, jetzt mal abgesehen davon, hast du denn auch noch, ich weiß die Antwort, aber ich frage sie trotzdem, die Frage. Hast du denn finanzielle Hintergründe oder eine finanzielle Absicht mit dem Podcast?
Also aktuell auf keinen Fall, aber ich weiß, wie wichtig Reichweite ist und ich weiß, wie wichtig Trust ist und ich weiß, wie wichtig Vertrauen ist. Und wenn die Leute dir vertrauen und das cool finden, was du machst, dann kannst du immer noch irgendwelche Produkte oder Services oder bei uns dann die Events oder so anbieten, wo die Leute dann sagen, okay, der Markus ist cool, das irgendwie hat das Hand und Fuß, was er macht, das klingt echt gut, ich muss da hin und ich kaufe jetzt ein Ticket für das Event, in meinem Fall zum Beispiel. So, ist also jetzt überhaupt kein Monetarisierungsgedanke bei dem Podcast. Ich weiß, dass die großen Amis auch schon richtig viel Kohle mit dem Podcast machen. Ich will es jetzt nicht ausschließen, aber ich glaube, so weit ist die deutsche Szene auch noch nicht.
Ja,
das war mir auch von Anfang an klar, das ist jetzt kein Tool zum Geldverdienen ist, sondern im Gegenteil, wie du schon sagtest, durch den ganzen Workflow, der da im Hintergrund dann noch läuft, verbrenne ich oder gebe ich halt gerade eher Geld aus, aber ich denke, das kommt dann über diesen Trust und das Vertrauen, was Leute dann in mich aufbauen, wieder rein.
Ja, also es ist natürlich, bin ich ganz bei dir, eine absolute Langzeitstrategie, jetzt irgendwie 3-4 Episoden rauszuhauen und sich zu wundern, warum man noch keine Millionen von neuen Kunden hat, ist natürlich auch sehr, sehr blauäugig und naiv. Aber wie du schon sagst, so, das ist eine prima Möglichkeit, um Vertrauen aufzubauen, um den Menschen dahinter zu zeigen, ne? Und irgendwie gucken, ob man mit dem Typen warm wird. Und dann kann noch alles Weitere kommen. Okay. Ich habe gesehen, dass du extrem coole Gäste am Start hast. Also ich habe den Tim Chimoy da gesehen. Ich kriege ja ziemlich jede Episode mit, ja. Und ich weiß, dass der Vladi jetzt auch bei dir sein wird in Zukunft. Was machst du, um so Leute anzusprechen? Also würdest du die einfach ansprechen oder hast du noch andere Tricks auf Lager?
Ja, absolut, einfach ansprechen. Das ist das Coole. Wir leben heute in einer Zeit, so dass jeder irgendwo sichtbar ist, der online unterwegs ist und auch jeder eine Kontaktmöglichkeit hat, sei es über Twitter oder Facebook. Und das fragen uns die Leute bei den Events zum Beispiel auch. Wie kriegt ihr so krasse Leute wie Derek Sievers oder Mark Manson? Das sind jetzt zwei Amis, die jetzt bei uns in Berlin waren vor 2 Wochen auf dem Event. Wir haben die einfach angeschrieben und gesagt, wie sieht's aus? Wir machen ein Event, du würdest voll gut passen so. Und dann am besten auch noch mit dem vorschlagenden Konkreten, das könnte der Talk-Title sein, wir haben das Budget zur Verfügung, bist du dabei? Ja oder nein? So. Dann sagen die meisten ja. Und bei dem Podcast ist es genauso. Sprichst die Leute an, am besten noch mit der konkreten Idee. Ich meine, das machen viele auch falsch. Die sagen, ja, du bist ganz cool, können wir vielleicht mal was zusammen machen. So E-Mails kriege ich dann auch. Ja. Dann denke ich immer so, ja, okay, und jetzt? So, also was genau? Ja. Also am coolsten ist, wenn da einer anschreibt, ey Markus, ich habe irgendwie den und den Blog, ich würde gerne ein Interview zu dem Thema machen, hier sind schon mal die Fragen, bist du dabei? Bis dann und dann brauche ich das zurück. Ja. Dann sage ich, jo, auf jeden Fall.
Cool.
Also man sollte schon konkret irgendwie make them an offer they can't refuse, also ein ganz konkretes Angebot machen. Und dann sind die meisten auch dabei.
Sehr geil.
Nochmal zu dem Punkt, warum Podcast und so. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass hier in Deutschland gerade erst der Anfang ist. Und ich merke es ja selber an meinem Podcast und wie viel Rückmeldung ich jetzt auch gekriegt habe. Möglicherweise habe ich ja die Reichweite, dass ich auch Menschen motivieren und inspirieren kann. Und ich habe jetzt allein glaube ich schon von 5 oder 6 Leuten gehört, die jetzt auch einen Podcast gestartet haben, aufgrund dessen, dass ich eingestartet habe. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also es wird noch irgendwann explodieren.
Ja. Und also für alle die jetzt zugehört haben und jetzt am Anfang stehen und die sehen jetzt da oben vielleicht auch immer dieses wir haben ein schönes Battle da oben, Affen on Air, Lifehacks, das ist immer ziemlich cool.
Ja, wobei ich den Algo von iTunes ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstehe. Ich war dann ab und zu wieder auf 50 oder 60, dann dachte ich, hätte vielleicht eine Penalty, weil das immer genau die 51 war oder die 61, also beim SEO, okay. In den Rankings gibt es dann immer so eine plus 30 Penalty, wenn du eigentlich auf Platz 1 warst, dass du dann auf 31 bist oder so.
Ah, okay.
Vielleicht habe ich in zu kurzer Zeit zu viel Gas gegeben und zu viel Reviews gesammelt und Bewertungen und dass iTunes dann erstmal skeptisch ist und mich erstmal austesten will. Aber das ist auch bei anderen Podcasts passiert, die Affenblog, die waren dann auch wieder ganz hinten bei mir und dann war Thomas Mangold von und jetzt bin ich gerade wieder auf 1. Einfach weitermachen. Also genau. Ich hab dann auch keinen riesen Kopf gemacht, weil man es eh nicht verstehen kann, was da passiert.
Richtig, also da ist schon irgendwas im Hintergrund, was irgendwo die Qualität misst. Deswegen ist es auch genauso wie jetzt, man braucht nicht unbedingt die riesen Reichweite, um bei bei iTunes einen guten Start hinzulegen. Man braucht halt irgendwie 3-4 Episoden, mit denen man loslegt, damit die Leute was zum Downloaden haben und dann ist es auch ohne weiteres möglich, ohne riesen Netzwerk dann einen guten Start hinzulegen.
Super. Das Coole ist ja, iTunes gibt einem ja auch die Chance, gerade als Newbie hast du, glaube ich, so einen gewissen Bonus, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange der geht, 6 Wochen oder so.
3 Monate sind das, ja.
Oder 3 Monate sogar. Ja. Das ist in diesem New and Newsworthy, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist.
Neu und beachtenswert.
Genau, neu und beachtenswert, erstmal da reinkommst und du hast, glaube ich, auch noch einen kleinen Boost für das normale Ranking, dass du dann direkt da weiter oben bist, weil sonst hätte ja gar keiner mehr eine Chance gegen diese ganzen Alpha-Tierchen. Ja,
richtig, genau. Ja, Alpha-Tierchen ist schön, ja. Super, okay, ja, kommen wir schon knapp an die 40 Minuten. Markus, noch so ein paar abschließende Tipps. Also wenn jetzt jemand da dir jetzt zuhört und du hast den einen ultimativen Tipp, vielleicht hast du ihn auch schon genannt, dann kannst du ihn gerne nochmal wiederholen. Aber wenn jetzt jemand vor dir sitzt, der nicht in die Puschen kommt, egal ob Blog, Podcast, Business, was würdest du dem Menschen mitgeben?
Also der einfach nicht loslegt, der das immer wieder verschiebt und denkt, morgen ist der perfekte Tag.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, ja, es ist ein großes Mindset, Problem oder da muss man dann ansetzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es da so den einen ultimativen Tipp gibt. Bei mir war es so, dass je tiefer ich in diese Szene eingestiegen bin und je mehr ich gelesen habe von spannenden Menschen wie Pat Flynn oder Tim Ferriss oder in der deutschen Szene und je mehr ich mich darauf eingelassen habe und gemerkt habe, das ist genau das, was ich will, umso klarer war dann irgendwann auch der Weg für mich. Und dann gab es irgendwann überhaupt keine Diskussion mehr, ob ich das mache oder wann ich das mache, sondern dass ich es mache, war klar.
Ja.
Und irgendwann ist so der Tag, der Trigger da, sagst du so, jetzt oder nie. Mhm. Und das versuchen wir auch immer so ein bisschen auf den Konferenzen mitzugeben. Aber es hilft halt, sich mit like-minded people zu umgeben, mit Gleichgesinnten, die ähnlich denken, die ähnlich ticken. Ich bin fester Believer, True Believer, wie heißt das auf Deutsch?
Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich glaube da stark daran, dass es so ist, dass man der Durchschnitt ist von den 5 Menschen, mit denen man sich am häufigsten umgibt.
Ja.
Sprich, wenn du irgendwie übergewichtig bist und willst abnehmen und du deine 5 besten Kumpels gehen aber jeden Tag zu McDonald's essen, mit denen du dann unterwegs bist, ist halt mega schwer dann für dich abzunehmen. Aber wenn du dann 5 Leute hast, die mega sportlich sind, ins Fitnessstudio gehen und vielleicht noch deine Trainingspartner werden, umso leichter fällt einem das. Und so ist es dann auch im Business. Mit je mehr guten, smarten Leuten du dich umgibst, umso leichter wird für dich selber der Weg.
Bams. Ich weiß nicht, ob es besser geht. Ich glaube nicht. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass du da warst. Ich habe noch ich habe noch Millionen Fragen zum Thema digitales Nomadentum. Ich denke mal, dass wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen.
Gerne.
Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, das ist auch für die Zuhörer von Podcast Hellen on Air ein ziemlich geiler Einblick in die Welt der digitalen Nomaden. Man muss also nicht von zu Hause arbeiten, um Gottes Willen, sondern man kann sein Geld mittlerweile online verdienen. Die meisten machen es ja auch schon hier in unserem Netzwerk. Und das muss man nicht von zu Hause machen, wenn man jetzt nicht irgendwo gebunden ist an Familie oder sonst irgendwas. Deswegen sehr coole Insights. Auch sehr coole Tipps von dir, also von jemandem, der ziemlich gut durchgeschaltet ist mit seinem eigenen Podcast, also Chapeau nochmal dafür.
Danke.
Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen bei Skype.
Auf jeden Fall.
Alles klar, hau rein.
Hau rein, Gordon.
Peace and out. So, das war's auch schon wieder für diese Episode. Ich habe eine Menge Spaß gehabt im Interview. Ich hoffe, euch ging es ähnlich. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei dem Markus mal auf die Seite zu schauen. Er hat eine Menge Projekte am Start, die sehr, sehr cool sind. Dieses digitale Nomadentum, diese Freiheit, dieses Arbeiten nach eigener Bestimmung vorwärts bringen. Ich bin ganz großer Fan davon. Geht auf die Shownotes zu dieser Episode, besucht den Markus und hört euch auf seinen Podcast an. Die sind immer sehr motivierend, immer sehr empfehlenswert. Schöner Lifestyle und Business-Podcast, kann ich nur empfehlen. Geht einfach auf www.podcast-helden.de/episode32. Episode als Wort und dann die Ziffern 3 und 2 für die 32. Episode. Okay, und ich möchte nicht rausgehen, bevor ich nicht noch drum gebeten habe, dass, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, du wirst es dir denken, vielleicht hast du es ja schon getan, aber du kannst mir ein Dankeschön geben, wenn dir diese Episode, dieser Podcast gefällt. Und zwar kannst du mir eine Bewertung geben bei iTunes, eine Sternebewertung und am besten noch eine Rezension. Das hilft mir, meine Message und das Podcasting hierzulande noch weiter zu pushen und das Podcasting an sich bekannter zu machen und natürlich auch, dass mein Podcast weiter oben in den Charts mitrocken darf. Das wäre großartig. Und jetzt wünsche ich dir noch ein extrem charmantes Wochenende. Viel Sonne. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.
Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.